typischerweise der Winner takes it all. Und ich kann nicht wie bei BMW sagen, naja, verlieren wir eben 100 Millionen Umsatz oder so. Nein, wenn man Pech hat, verliert man alles.
Handelt es sich hier um eine der größten Unterbewertungen derzeit am Aktienmarkt oder hat der Markt recht? Ist die Bewertung angemessen?
Also ich glaube, das vergisst man auch bei der BioNTech, dass es eben mehr ist als Corona und mehr ist als Krebs.
Im Jahr 2019 ging die deutsche Biotech-Firma BioNTech in den USA an die Börse. Ein Ausgabekurs von rund 13 Euro, zunächst mäßig erfolgreich. Doch dann kam Corona und der Aktienkurs mehr als verzwanzigfachte sich in der Spitze. Wir hatten tatsächlich mittlerweile 2021, 22 Kurse von über 300 Euro. Das stellte damals eine Marktkapitalisierung von annähernd 80 Milliarden Euro dar, also mehr als 90%, sogar 95% der DAX-Unternehmen. Heute, jetzt aber 2024, heute ist der 4.4.2024, haben wir wieder eine besondere Situation, sozusagen auch der Superlative, wenn es um die Bewertung geht. Der Marktkapitalisierung heute von rund 20 Milliarden Euro bei einem Aktienkurs von 84 Euro steht ein großer Posten, eine große Zahl gegenüber und das ist Cash, das sind die Zahlungsmittel in Höhe von 17,7 Milliarden Euro zuletzt ausgewiesen. Bedeutet, die BioNTech-Aktie wird derzeit, wenn man um Cash bereinigt, gerade mal mit 1 bis 2 Milliarden Euro bewertet. Und wir wollen in diesem Video heute hier auf dem YouTube-Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, der Frage auf den Grund gehen, handelt es sich hier um eine der größten Unterbewertungen derzeit am Aktienmarkt oder hat der Markt recht? Ist die Bewertung angemessen? Mein Name ist Paul Petzelberger und mit mir eingeschaltet heute SDK-Vorstandsmitglied Andreas Schmidt, der viele, viele Jahre als Analyst mit Fokus Pharmabranche Healthcare tätig war. Einer der Top 3 Analysten damals und darum freue ich mich selbst besonders auf dieses Video. Hallo Andreas und nach meinen langen einleitenden Worten, schieß doch direkt mal los. Wie gehst du an das Thema Bewertung bei BioNTech heran?
Ja, hallo Paul. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Und danke für die Blumen. Ja, das freut einen natürlich immer noch. Nein, es ist ein komplexes Thema. Und theoretisch könnte ja, um die Bewertung nochmal reinzubringen, jemand die Firma übernehmen und den Übernahmepreis mit dem Cash bezahlen. Das heißt, er hätte dann die Firma für umsonst. Warum geht es nicht so ganz einfach? Weil man eine Prämie dann zahlen müsste für die Übernehmer. Und speziell bei BioNTech, weil die Gebrüder Strüngmann, ausgewiesene Pharmaexperten, Milliardäre ihres Zeichens, die Mehrheit haben und ich sage auch Gott sei Dank, nicht abgeben wollen, weil, wir werden nachher sehen, man braucht für Pharma einen langen Blickwinkel und man wird auch das Interesse der Patienten im Blick haben und nicht mehr nur ein kommerzielles Interesse. Und das kann man mit einem stabilen Großaktionär, der sich in der Branche super gut auskennt und auch ein Verständnis dafür hat, kann man das eher verfolgen. Ein langfristiges Konzept. Und das steht, glaube ich, schon bei der BioNTech dahinter. Ja, vielleicht hat der Markt recht oder hat er nicht. Prinzipiell muss man sagen, der Markt hat immer recht. Das ist der alte Spruch. Und wo kann es denn vielleicht anders sein? Und wenn ich jetzt versuche, das ein bisschen darzustellen, bitte, das ist keine Empfehlung. Jeder soll sich seine eigenen Gedanken machen. Wir ziehen zum Schluss ein Fazit, aber macht euch selber Gedanken. Ich will einfach mal ein paar Aspekte beleuchten. Und fangen wir mal an. Wir würden jetzt nicht eine Pharmaaktie analysieren, sondern wir würden eine Autoaktie analysieren. Nehmen wir mal BMW als Beispiel. Was würde man machen? Und sagen, okay, welcher Umsatz hat BMW? Und man würde es am besten aufschlüsseln in die 2er, in die 3er, in die 7er, in die Minis und was auch immer. Und dann würde man es vielleicht noch aufschlüsseln und sagen, Europamarkt, USA-Markt, Asien, China und würde daraus einen Umsatz bekommen. Und dann würde ich sagen, okay, das ist der Umsatz nach Marken in der Zukunft, natürlich immer zukunftsgerechnet. Und dann würde man sagen, gut, wie sind die Kosten? Materialkosten, Personalkosten, Energiepreise zum Beispiel und am liebsten pro Serie, pro Markt. Weil in Indien oder in China habe ich andere Kosten als in Amerika oder in Europa. Und dann kommt zum Schluss eine Marge raus und ein EBIT und dann kann ich sagen, ich habe ein Finanzergebnis und wenn ich das dann noch mit reinnehme, ein paar Steuern draufrechne, dann habe ich zum Schluss ein Ergebnis pro Aktie. Und dann kann ich sagen, okay, typische Gewinnmultiples sind X und daraus ergibt sich ein Börsenwert. Und dann sagt man, die Aktie ist unterbewertet oder überbewertet. Relativ schwierig, also es soll es nicht verharmlosen, aber doch ein recht klares Bild mit sehr viel Aufwand dahinter. Aber das wäre das normale Vorgehen.
Beispiel Automobilbranche passt ja ganz gut. Die große Transformation, der Markt bewertet die Zukunft und darum ist ja jetzt die große Frage so ein bisschen, hat BioNTech denn kaum eine oder nur eine überschaubar geringe Zukunft bei der Bewertung aktuell?
Ja, und das wird jetzt die spannende Frage sein. Fangen wir eben mal an, wenn man so eine Analyse wie für BMW mit BioNTech machen will. Und ich komme nachher zu dem Zukunftsthema noch, aber jetzt erstmal, wie würde ich vorgehen als Analyst? Also ich würde mir sagen, okay, wir schauen wie bei BMW die Umsätze an. Und dann stelle ich fest, es gibt nur ein Produkt. Wenigstens eins, das ist schon mal gut, aber es gibt eben nicht 20. Bei Pfizer oder bei anderen gibt es 30, 40, 50 Produkte, aber bei BioNTech gibt es nur ein Produkt. Und das ist der Corona-Impfstoff. Und jetzt haben wir noch ein Problem. Keiner weiß, wie Corona weitergeht. Ist Corona vorbei oder kriegen wir noch mal eine Welle? Die Schwankenden im Jahr 2022 hat praktisch die BioNTech, aber durch Corona und durch den Impfstoff ein Ergebnis von 9,4 Milliarden erwirtschaftet und einen Gewinn pro Aktie von knapp 40 Euro. Und in 2023 waren es noch knapp 1 Milliarde Gewinn und 4 Euro, 3,87 Euro pro Aktie. Was ist denn jetzt für nächstes Jahr richtig oder für 26 oder für 27? Das kann keiner so richtig im Moment vorhersagen. Extrem schwierig. Also nimmt man vielleicht eine niedere Forecast an und sagt, naja, 1-2 Milliarden Umsatz werden schon noch rauskommen, 2,5 Milliarden und das hat dann Ergebnis X zur Folge. Also wir sehen die Schwierigkeit, man muss vorhersagen, wie Corona kommt und da gibt es vielleicht ein Kombipräparat mit Grippe, dann erlebt es eine Renaissance, weil sich jeder gegen Grippe impfen lassen will und sagt, naja, dann nehme ich eben Corona noch mit. Also schon schwierig bei einem Produkt, das dann vorherzusagen. Und jetzt gibt es noch einen Wettbewerb. Kommt jemand anders mit einem neuen Produkt rein in den Markt, was vielleicht effizienter, weniger grippeähnliche Symptome hat nach der Impfung und Ähnliches. Und da ist ein Riesenunterschied zu unserer Autoindustrie. Wenn bei BMW der Daimler eine neue S-Klasse bringt und die ist super gut, dann verliert vielleicht BMW 3% Marktanteil. Aber es ist immer noch im Markt und 2 Jahre später bringt es einen neuen. Im Pharmabereich ist ganz häufig so, und speziell zum Beispiel bei Krebsentwicklung, was ein Schwerpunkt von BioNTech ist, man sagt, the winner takes it all. Eine etwas höhere Überlebensrate, deutlich weniger Nebenwirkungen zum Beispiel oder Ähnliches. Und die Ärzte wechseln sofort auf dieses neue Medikament hin. Weil ist ja ganz klar, wenn jemand 6 Monate länger leben kann mit Krebs, und das kann in Einzelfällen dann 3-4 Jahre sein, dann ist ja ein Arzt gezwungen, quasi auf das beste Medikament zu wechseln, wenn es bezahlbar ist, wenn es vorhanden ist und so weiter. Da gibt es ein paar Dinge. Das heißt, da ist typischerweise the winner takes it all. Und ich kann nicht wie bei BMW sagen, naja, verlieren wir eben 100 Millionen Umsatz oder so. Nein, wenn man Pech hat, verliert man alles. Und das kann für Corona gelten und das kann später für Medikamente im Markt, für Krebstherapien oder Ähnliches gelten. Und das macht es natürlich so schwierig und deswegen ist das auch eine Besonderheit, den Pharmamarkt zu analysieren.
Also viel Unsicherheit können wir festhalten mit Blick auf das aktuelle Produkt. Ganz klar, es ist sehr unsicher, wie da die Umsatz- und Ergebnisentwicklung weiter sein wird. Aber jetzt kommen wir natürlich zu diesem großen Stichwort Pipeline, worum es natürlich jetzt primär geht, auch wenn es dann um den Cashbestand oder wenn wir den Cashbestand ins Visier nehmen. Andreas, wie gehen wir denn an das Thema ran? Was ist denn die Pipeline wert von BioNTech?
Ja, das ist auch wieder eine Besonderheit. Bei BMW kann man sagen, da steht ein neuer Fünfer in der Entwicklung oder ein neues Elektroauto. Das ist die Pipeline. Und es kommt in den Markt, vielleicht ein Jahr später, aber es kommt in den Markt. Bei Pharma haben wir ein Riesenproblem. Also BioNTech erstmals positive, die haben 30 Medikamente in den klinischen Studien, also in Phase 1, 2, 3, nur im Bereich Onkologie. Das ist eine sehr, sehr breite Pipeline. Das entspricht so wie bei Roche oder bei anderen großen Pharmaunternehmen. Das heißt, da ist eine super Pipeline. Aber, und jetzt einfach mal ein paar Zahlen für die Branche als Ganze. Also theoretisch, ein Pipeline-Produkt sollte, Ziel ist immer bei den großen Firmen, 1 Milliarde Umsatz soll möglich sein. Das heißt, 30 Medikamente, davon wäre das 30 Milliarden Potenzial in einem Jahr, 2030 oder irgend sowas, würde 30 Milliarden Umsatz bedeuten und mit einer hohen Marge ein Riesengewinn. Aber leider ist das nicht die Realität. In der Präklinik, also bevor überhaupt Medikamente am Menschen getestet werden, da gibt es Tierversuche, da gibt es Zellversuche, da gibt es Toxikologietests, Stabilitätstests, ein ganz komplexes System, da scheitern schon ganz, ganz viele. Und nur 5-10% dieser vorklinischen Kandidaten kommen überhaupt in die Phase 1, wo es an den Menschen geht, wo man die Medikamente im Menschen testet. Jetzt werden die in dieser Phase 1 an gesunden Menschen getestet, Freiwilligen, und dann wird getestet, hat es Nebenwirkungen und Ähnliches. Ja? Und da scheitern im Prinzip 70% schon, kommen nur noch in die Phase 2. In Phase 2 wird es dann wirklich kranken Patienten getestet und da scheitern nochmal 30%. Und zum Schluss sind praktisch nur 10-15%, die in der Phase 3 waren, wirklich am Markt. Und auf die gesamte Kette von Präklinik bis zum Medikament im Markt sind es nur 0,1-0,5%. Überhaupt, die diesen Weg schaffen. Und das kostet 12 Jahre Zeit, durchschnittliche Entwicklungszeit, und 1,3 Milliarden Dollar pro Medikament. Jetzt ist nicht jedes Medikament, manche werden so 200 Millionen entwickelt, das ist der Durchschnitt der Industrie, aber man sieht, wie lange das ist, da kommen wir von der Bewertung her noch dazu, wie kostenaufwendig das ist, das werden wir besprechen beim Cashbestand. Und wie risikoreich das ist, wie viel schaffen sie überhaupt. Und das zeigt eine Schwierigkeit von der Analyse, aber für die Firmen natürlich auch, so ein Entwicklungsprojekt durchzuziehen von einem. Und das ist eigentlich die Hauptwerte. Das heißt, BMW entwickelt ein Auto, das ist im Markt. Bei Pharma, kommt es in den Markt und wie sieht es in 12 Jahren aus? Ist dann völlig neue Wettbewerber im Markt oder ist es was anderes? Also wieder Winner takes it all. Gibt es dann jemanden, der vielleicht ein Jahr vor mir am Markt ist oder bin ich der Erste, der in den Markt kommt und damit vielleicht die Lorbeeren ernten kann?
Also könnte man aber so ganz spitz rechnen und macht das der Markt, dass man vielleicht sagt, gut, 30 Medikamente, 3 werden es machen, 3 Milliarden Umsatz, Bruttomarge 90%, irgendwo 2,7 Milliarden Euro, dann legen wir ein Multiple von 10 drauf und dann haben wir in 10 Jahren oder in 8 Jahren, 10 Jahren irgendwo eine Marktkapitalisierung von 27 Milliarden Euro. Also Stand heute ist die Bewertung, wäre dann sozusagen fair, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass dann auch der Cashbestand irgendwo aufgebrannt ist, um dahin zu kommen an diesen Punkt in 10 Jahren.
Ja, also die grobe Daumenrechnung ist garantiert richtig. Und dann müsste man noch sagen, ich rechne ja auf diesen Marktcap 27 Milliarden, dann noch 18 Milliarden Cash drauf, dann wäre ich bei 35 Milliarden. Das heißt, da bietet schon Potenzial. Aber darf nicht vergessen, der Cash, diese 18 Milliarden, die werden verbraucht werden.
Ist der dann noch da? Genau, das ist die Frage. Werden.
Genau, das ist die große Frage. Denn die Forschungskosten waren 1,8 Milliarden in 2023. BioNTech kann sich das leisten oder konnte sich das leisten, problemlos aus den Corona-Einnahmen und hat es auch sehr weise und interessant investiert. Also ich finde das hervorragend, was sie gemacht haben. Aber es ist eben, dass wenn das jetzt 6 Jahre geht, in Zukunft werden die Forschungsaufwendungen eher bei 2,5-3 Milliarden liegen. Und wenn das dann diese Aufwendung kommt, dann ist das Cash in sechs, sieben Jahren ist der Cash bei Null. Wenn kein Nachschub kommt, und das ist jetzt wieder die große Frage, gibt es bis dorthin Medikamente im Markt, die einen gewissen Nachschub liefern können oder nicht? Und sie haben natürlich die Einnahmen aus Corona. Stand heute würden die Corona-Einnahmen bei normaler Planung ausreichen, um diese 2 Milliarden Forschung zu finanzieren oder großen Teil zu finanzieren. dann wäre der Käse noch da, würde nicht dramatisch abschmelzen. Und Sie könnten die Medikamente entwickeln, wo vielleicht 2026 die ersten im Markt sind. Ja, super, das ist super, wieder mal die Schwierigkeit.
Ja, super spannend. Ich glaube, du hast es auch klasse abgesteckt, gut nachvollziehbar. Aber lass uns doch mal konkret werden. Wie würdest du als Analyst rechnen? Also wie würdest du jetzt ganz konkret, oder wie machen das auch die Analysten, die großen Häuser, wie geht man jetzt konkret an das Thema Bewertung ran?
Also, ihr habt gesehen, es ist extrem komplex, das Ganze. Viel komplexer als bei einer Autoindustrie, was schon auch nicht einfach ist. Und man muss auch sehen, die Analysten gehen dafür auf Kongresse, die reden mit Ärzten, die sind häufig Mediziner. Ich bin jetzt Wirtschaftler, aber die sind häufig Mediziner. Man arbeitet in Teams und Ähnlichem. Also das ist richtig aufwendig, so rauszufinden, wie ist ein Medikament aktuell, wie es ist in 5 Jahren, in 12 Jahren, welche Wettbewerber kommen, was sind neue Forschungsergebnisse und Ähnliches. Ich erinnere mal zum Beispiel an Gilead, ein Hepatitis-Medikament, das wurde entwickelt, war ein Riesenerfolg für Hepatitis B und C und hat nicht nur bestehende Medikamente aus dem Markt gewürfelt, die sind schlichtweg bei Null gelandet oder bei fast Null, sondern hat sogar Forschungsprojekte gekillt, weil jeder gesagt hat, es nützt ja gar nichts mehr, ein Medikament zu entwickeln, was Hepatitis im Zaum hält, wenn es ein Medikament gibt, was Hepatitis quasi heilt. Und das muss man auch analysieren. Und das ist extrem schwierig, das zu machen. Und tatsächlich macht man das für die großen Produkte, also wo man sagt, da ist ein Potenzial da, 1 Milliarde Blockbuster-Potenzial, sagt man, und man macht es für die späten Produkte, die in Phase 3 sind zum Beispiel. Weil ich tatsächlich Präklinik oder Phase 1 zu machen, ist zu aufwendig, diesen Aufwand zu machen. Und auch ein bisschen eine Lanze brechen. Das können fast nur große Häuser machen mit großen Analystenteams. Kleine Häuser können diesen Aufwand häufig gar nicht betreiben. Aber jetzt, wie würde ich vorgehen? Ich würde sagen, bestehende Produkte kann man so reinnehmen, wie sie sind, eine Forecast machen für das bestehende Corona-Grippemittel. Dann würde ich sagen, Phase 3 Produkte, da würde ich eine Detailanalyse machen, also welche Umsätze in welchem Markt, wie viele Patienten, welche Marktanteile, das lohnt sich für Phase 3 Produkte. Und dann würde ich sagen, für Phase 2 Produkte eher etwas pauschal vorgehen, weil die Unsicherheit, dass es funktioniert, ich stehe da, also sagen, okay, was sind mögliche Umsätze mit etwas weniger Aufwand, mit der Erfahrung, die ein Analyst hat oder ein Team hat. Und dann tut man das abdiskontieren in irgendeiner Form. Und für Phase 1 Produkte gibt niemand etwas, weil die Chance, dass sie zum Schluss im Markt sind, die kosten tatsächlich sehr viel Geld und sie werden in die Bewertung nicht eingerechnet. Da sagt man, ja, da gibt es eine Pipeline, das ist schön, aber die ist nicht realistisch zu fassen, in 12 Jahren im Markt zu sein und mit welcher Source und so. Und zum Risikoabschlag, da ist natürlich, jetzt wie mache ich das? Ich kann entweder sagen, ich mache es über eine DCF-Kalkulation, also Discounted Cash Flow Model, tue mir Umsätze überlegen und diskontiere die Ergebnisse ab. Und nehme einen Risikofaktor mit ein. Und ich habe meinen Studierenden, wo ich in der Vorlesung hatte, immer gesagt, für Pharma mindestens 20-25% Risikoabschlag, weil das ist hochriskante Entwicklung. Und 20% Risikoabschlag, wenn man mal sagt, ein Produkt macht 1 Milliarden Profit irgendwann oder Cashflow, egal EBIT-Level, dann sind es, wenn es im nächsten Jahr ist, wenn ich das mit 20% diskutiere, nur noch 800 Millionen. In 3 Jahren sind es aber nur noch 512 Millionen. Und in 12 Jahren die Umsätze, selbst wenn es hohe Umsätze sind, wenn es 1 Milliarde Profit sind, ja, die sind in 12 Jahren nicht mehr viel als Wert heute mit anzurechnen bei dem Risikoabschlag. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum jetzt niemand sagt, die Pharma-Pipeline von BioNTech ist super voll, viele Phase-3-Produkte und trotzdem kommt man nicht auf mehr Wert als heute den Kurs von 84. Ja, das erklärt es ein bisschen. Bei Phase-2-Produkten bleibt schon gar nichts mehr übrig und wie gesagt, Phase-Präklinik und Phase-1 wird gar nicht reingerechnet. Und wie gesagt, das macht es extrem schwierig. Aber ich würde so vorgehen, entweder über einen risikoadjustierten im Umsatz, einfach sagen, Abschlag vom Umsatz, oder ich würde dann abdiskontieren ganz über die Jahre, über mein konkretes Modell.
Also der Markt nimmt ganz klar, würdest du schon sagen, die pessimistischere Ansicht ein und sagt, zu viel Unsicherheit, Unsicherheit, Entwicklung, Covid, Unsicherheit, Krebspotenzial, Unsicherheit, sonstiges Pipeline-Potenzial, Cash wird aufgefressen durch Forschungskosten, vielleicht auch Unsicherheit, mögliche Klagen, die irgendwo noch am Horizont aufkommen, und sagt dann, gut, ist mir zu unsicher, aktuelle Bewertung.
Ja, genau richtig zusammengefasst. Und der Markt ist im Pharmabereich tendenziell risikoavers, weil eben täglich irgendwelche Produkte ausfallen. Und die Highflyers wie Corona-Impfung oder wie Hepatitis-Medikamente oder Ähnliches, die sind eben dann einzelne Blockbuster und nicht jede Company hat so einen Ding. Deswegen geht man tendenziell vom pessimistischen Szenario aus. Trotzdem muss man sich vielleicht fragen, wo irrt sich der Markt? Das ist immer die Aufgabe vom Analysten. Ich will ja, entweder ist der Markt zu optimistisch oder zu pessimistisch. Und da muss ich mich jetzt fragen, wo kann sich denn der Markt irren? Und da gibt es schon ein paar Ansätze. Also das erste, Corona-Gruppe. Das finanziert, das wird wahrscheinlich vielfach vergessen, das finanziert einen Großteil der Forschungskosten. Immer noch und auch die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre, vielleicht sogar noch länger. Ja, das heißt, anders als bei einer CureVac oder bei Startup-Companies, die noch keine viele Produkte im Markt haben, braucht BioNTech keine Kapitalerhöhung. Die sind die nächsten 5, 6 Jahre mit dem Cash, das sie haben, können sie weiter interessante Akquisitionen machen und die Forschung finanzieren, weil immer irgendwo Erträge aus Corona reinkommen. Das ist ein Riesenunterschied zu einem normalen Startup. Das heißt, ich persönlich würde die Risikoprämie geringer ansetzen, weil Cash vorhanden ist und weil keine Kapitalerhöhung drohen auf nächste Zeit. Das Zweite, mRNA, die Technologie, die hinter dem Corona-Impfstoff steckt, ist ja eine neue Technologie. Das heißt, sie hat ein hohes Risiko per se. Aber über Corona haben wir Unmenge an Daten, Unmenge an Erfahrung, Unmenge an Forschung, das in diesen Sektor reingegangen ist, auch von extern, nicht nur bei BioNTech, sondern von der ganzen Community, sodass da eine andere Datenlage existiert. Ich weiß sehr viel mehr über diese Plattformtechnologie. Und Plattformtechnologie heißt auch, dass ich in den Bereichen, wo BioNTech das macht, das ist nur ungefähr so ein Drittel bis zur Hälfte der Produkte, die sie damit entwickeln, brauche ich vielleicht weniger Toxikologietests, weniger Stabilitätstests, weniger Aufwand in der Präklinik zum Beispiel oder in der Phase 1, weil ich das alles schon habe. Ich weiß, wie die Plattform funktioniert. Und ich muss dann nur gucken, wie funktioniert die Plattform in Krebsmedikamenten und wie funktioniert sie in Grippeimpfstoffen zum Beispiel. Ja. Und das ist dann meiner Ansicht nach etwas weniger Risiko als es. Und ich sehe es eher so, dass die Pipeline mehr ein Effizienzrisiko hat. Ich muss nachweisen, dass es funktioniert, dass es die Überlebensraten verbessert oder ähnliches. Ich muss aber nicht mehr noch die Basics nachweisen, dass es nicht die Leute killt oder natürlich muss ich die Tests machen, aber ich habe dort etwas weniger Risiko, nicht kein Risiko, aber ich sehe es eher auf die Effizienzseite. Und dann kommt als Potenzial vielleicht dazu, dass ich sage, Umsatzpotenzial. Jetzt hast du vorhin in der Daumenrechnung, die war wirklich gut, kann man ja sagen, 1 Milliarde pro Medikament. Wenn ich mir jetzt die Pipeline anschaue, da sind Indikationen dabei, die können das Vielfache davon an Umsatz erreichen. Zum Beispiel Brustkrebs oder kleinzelliger Lungenkrebs oder solide Tumore wie zum Beispiel Darmkrebs, Prostatakrebs, Eierstockkrebs. Und das sind alles in sich relativ große Indikationen. Und wenn das Medikament in den Markt kommt und besser ist, weniger Nebenwirkungen hat, andere Dinge hat, dann nimmt es auch einen Großteil dieses Umsatzes, kann es erkriegen. Und dann ist auch mal 5 Milliarden, 8 Milliarden, 10 Milliarden möglich, wenn es die Erwartungen erfüllt, das Medikament. Und da kann, glaube ich, wäre ich etwas optimistischer. Aber Ausblick erst ab 26, 27 und so weiter, dass da die ersten Medikamente in den Markt kommen. Und dann hat sich sehr intelligent BioNTech eine Plattform aufgebaut, mRNA als Basis, aber sie machen Immunotherapien, Zelltherapien und bieten das als Kombitherapie an. So wie heute ein Chemotherapeutika mit einer Bestrahlung mit anderen Sachen gemischt werden oder in verschiedenen Phasen kommt, können sie eine Kombitherapie anbieten. Und dann weil Krebs findet immer Ausweichreaktionen auf Medikamente. Bisher gibt es nichts, was quick und geheilt, sondern es kommt wieder der Krebs häufig und es findet Ausweichreaktionen auf Medikamente und Ähnliches. Aber in der Kombitherapie war bisher schon Standard, das hilft mehr als eine Einzeltherapie. Und das mit diesen innovativen Segmenten, wo sie rein investiert haben, wo sie Teile des Geldes investiert haben, ist vielversprechend. Und in der Analystenpräsentation steht sogar drin, es gibt eine Hoffnung, wenn diese Kombis wirken, dass es eine Heilung von Krebs geben könnte, eine Curative Therapie, die also das Dogma und das Verhalten und das alles komplett ändern würde. Das sind schöne Träume, aber wenn das nur in Teilen kommt, haben wir natürlich ein größeres Potenzial als die 1 Milliarde, die wir jetzt mal mit der Daumenregel gerechnet haben. Und ich glaube, da kann die größte Überraschung herkommen bei der BioNTech. Und dann sollte man als kleines unten drauf noch, wir haben jetzt nur über Krebs geredet, weil das der spannendste Teil ist, aber natürlich gibt es bei Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel eben virale Infekte über Corona, aber auch bei Grippe, haben sie 7 Produkte in der Entwicklung, in der klinischen Phase. Und das sind interessante Sachen, wie zum Beispiel Tuberkulose, Gürtelrose mit dabei. Und das sind tendenziell keine kleinen Indikationen. TB ist ein Riesenproblem, zum Beispiel in Afrika. Und es gibt ganz wenig Behandlungsmöglichkeiten. Antibiotika wirken nicht mehr. Und da wird dringend was Nachhaltiges gesucht. Also ich glaube, das vergisst man auch bei der BioNTech, dass es eben mehr ist als Corona und mehr ist als Krebs. Und da kann sich vielleicht sogar schnellere Ergebnisse einstellen. Und wir haben dann wieder Gelder, die das finanzieren können.
Unter anderem auch vielleicht noch ganz kurz eine Übernahme in Stardeep, 500 Millionen US-Dollar, die Anteile, die noch ausstehend waren, also eine große Übernahme. BioNTech spielt das auch in der Präsentation, so das Thema KI, Artificial Intelligence, ML, was da alles dazugehört. Denkst du, das ist auch oder hat auch großes Potenzial oder ist das eher so ein bisschen eine Nebelkerze deiner Ansicht nach?
Nein, Nebelkerze nicht und dafür ist zu viel Geld und die sind clever und die sind wirklich gut, sondern sie bauen ein Portfolio auf von Enablern, also von einmal neuen Technologien auf der Pharma-Seite, neue Ansätze, die kombiniert werden können in der Krebstherapie. Sie bauen aber auch da Daten und wie ich mit die Studien beschleunigen kann, wie ich die Ergebnisse verbessern kann, wie ich vielleicht eine mRNA optimieren kann und Ähnliches. Und ich glaube, dahinter steht eben kein kurzfristiges Denken, sondern dahinter steht, ist doch eigentlich egal, was ich nächstes Jahr verdiene oder ob ich jetzt mal 500 Millionen irgendwo reinsetze oder so. Wohl überlegt, also nicht so schlecht. Aber wenn es mir hilft, diesen Traum einer besseren, einer neuen Plattform, mRNA als Basis und drumherum viele andere neue Technologien, wenn dieser Traum, der dann die Medizin in Teilen revolutioniert oder schon revolutioniert hat, auch verwirklichen will, dann sind das die wichtigen Schritte. Nicht, dass da wird auch mal ein Fehlschlag dabei sein, manches wird nicht funktionieren, es ist Forschung und so. Aber sie nehmen das Geld und tun daraus ein viel größeres Gebilde bauen. Und deswegen vielleicht auch, als wenn man Fazit geht, BioNTech Investment, klar, ich kann jetzt spielen, morgen kommt ein Produkt und der Markt hebelt die Aktie 30-40% hoch. Aber für mich ist es ein typisches, richtiges Long-Term-Investment, weil morgen kann, wir hatten ein Interview mit Dr. Manns, morgen kann die Hautkrebsstudie rauskommen und die sieht eigentlich nicht gut aus und sie scheitert womöglich. Ja. Und dann geht die Aktie wieder 10%, 15%, 20% runter, weil das natürlich in den Modellen rausgenommen wird, Phase 3 Produkt, Umsatzpotenzial, Diskontierungsfaktor, und dann ist das Modell eben plötzlich 20% weniger wert, wenn von dem was kommt. Und das ist okay. Deswegen, vielleicht läuft es auch besser mit dem Shuttle, aber sieht theoretisch nicht so gut aus. Und das hat der Markt auch jetzt schon im Kopf. Ich meine, die Analysten wissen, dass das Hotcaps kritisch ist. Die Ergebnisse sind überfällig und ähnliches. Ja? Also von dem her, aber das muss einen dann nicht stören. Ich muss sagen, solange die Vision greifbar ist, solange die Company sich zu einem richtig großen Spieler entwickeln kann, mit einem breiten Portfolio, solange würde ich das dann kaufen und sagen, dann lasse ich das liegen. Und wenn sich die Situation verändert, okay, dann ist es nichts mehr. Aber wenn es sich ist, würde ich dann auf längere Sicht und die Kursschwankungen aushalten, die da sind. Denn das Potenzial ist vorhanden. Sie investieren weise. Sie haben genug Cash, um das zu machen. Sie haben eine super tolle Technologie. Eigentlich ist alles da und man muss dann ihnen eben die Zeit geben, Forschung zu betreiben.
So auch der Vorstand. Wir sehen uns in eine nie dagewesene Position versetzt, unsere Mission umzusetzen, oder auch wir hatten nie bessere Voraussetzungen, um die Entdeckung, Erforschung und Entwicklung innovativer Impfstoffe und Therapien für Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf entscheidend voranzutreiben. Hier auch nochmal diese Vision, Andreas, die du angesprochen hast, ein Multi-Product Global Biotechnology Leader, ein weltweit führendes Biotechnologieunternehmen. Das ist der Pfad, den Biotech gehen möchte. Andreas, ich denke, du hast es im Fazit schon super auf den Punkt gebracht. Vielen Dank für deine Einschätzung. Wir freuen uns natürlich an alle Zuschauer, wenn ihr dem Video ein Like gebt, unseren Kanal abonniert, mit dabei bleibt. Wir probieren Biotech weiter auch zu begleiten, hier und da mal Updates zu machen. Andreas, an dich nochmal vielen, vielen Dank für das heutige Video.
Bitteschön, vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte und konnte. Und liebe Zuschauer, viel Erfolg beim Investieren und bleiben Sie uns gewogen. Bleiben Sie dabei bei der SDK. Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal. Danke.
Tschüss.
BioNTech ist natürlich nicht das einzige Unternehmen in der Branche. Wir hatten hier vor kurzem Dr. Markus Mann, Fondsmanager von Union Investment, zu Besuch über das Thema mRNA-Aktien, wo wir nochmal einen breiteren Blick auch auf den Markt und auf die Wettbewerber Moderna, CureVac unter anderem werfen. Also, wenn euch das Thema mRNA-Aktien interessiert, schaut vorbei beim Video, natürlich auch bei den anderen Videos auf unserem Kanal, und vergesst nicht, dem Video ein Like geben, unseren Kanal abonnieren, unterstützt uns, gebt uns gern auch Feedback in den Kommentaren. Vielen Dank für euren Support. Bis zum nächsten Mal.